Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid, dass ihr es für nötig gefunden habt, euch mit Gottes Wort zu beschäftigen, beziehungsweise Gemeinschaft mit den anderen zu haben. All das hat Gott vorgesehen. All das tut uns gut. All das ist wichtig für unseren Glauben, für unseren Alltag. Gott sei Dank ist er hier mitten unter uns. Er, der Lebendige. Er, der wiederkommt. Er, der uns liebt. Er, der gute Pläne für uns hat. Er, der einfach treu ist und der weiß, was er tut, der in Kontrolle ist und so weiter und so weiter. Könnte man noch viele Dinge aufzählen. Ich möchte uns zu Anfang einen Abschnitt lesen aus Markus 4, eine Begebenheit aus der Zeit der Wirksamkeit von Jesus hier auf der Erde. Markus 4, die Verse 35 bis 41. Typisch Markus, sehr, sehr kompakte Erzählung. Es ist kein Wort zu viel irgendwie. Markus 4, ab Vers 35. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er, nämlich Jesus, zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm. Und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Soweit Gottes Wort. Vater, auch wir werden mit Ehrfurcht, mit Staunen erfüllt, wenn wir sehen, wer du bist. Wenn wir deine Macht und Herrlichkeit und Größe und Majestät anschauen, und das wollen wir auch heute Morgen hier tun, gemeinsam. Danke für dein Wort, das uns Leben schenkt, das uns Mut gibt, das uns Hoffnung schenkt, das uns mit dir verbindet, das uns deine Gedanken zeigt. Dein Wort ist wirksam auch heute Morgen. Es ändert sich nicht. Jesus, du hast gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So danken wir dir für diesen Morgen und ich bete um deinen Segen jetzt für mich, um dein Wort so weiterzugeben, wie du es möchtest und für uns alle, dass wir es glauben. Dass wir es glauben und umsetzen und erleben, wie du selber hinter deinem Wort stehst. So pflanze du, Heiliger Geist, jetzt Gottes lebendiges Wort in unser Herzen. Lass es reichlich Frucht bringen. Das bete ich im wunderbaren Namen Jesus. Amen. Der Titel meiner Predigt heißt: Christsein, keine sturmfreie Zone. Und ihr ahnt wohl, dass ich nicht solche Stürme meine, wie die Jünger ihn hier erlebt haben. Es ist zwar eine Begebenheit, die tatsächlich passiert ist, keine Frage, und auch das Wunder der Stillung des Sturmes ist tatsächlich passiert, ist also eine Begebenheit, nicht eine Geschichte, ist eine Begebenheit aus der Wirksamkeit von Jesus. Aber mir geht es bei der ganzen Sache um eine Parallele zwischen dem, was die Jünger hier erleben, und Jesus natürlich mit, und dem, was wir so im Alltag erleben. Wir haben ja hier, Gott sei Dank, keine Stürme in der Art, die lebensbedrohlich wären. Wenn es mal ein bisschen bläst, dann geht es auch wieder weg und ist nicht so schlimm. Und auch solche Stürme wären nicht das Allerschlimmste. Es gibt aber Lebensstürme. Es gibt Dinge, die uns wirklich zusetzen, wo man wirklich gefühlt hoch und runter geht. Vielen Dank, Pascal. So, Dankeschön. Wo es wirklich um uns herum oder innen drin nicht im Sinne von Wind stürmt, sondern im Sinne, dass es emotional oder gesundheitlich oder beziehungsmäßig oder in der Familie oder im Beruf oder finanziell, manchmal eben sogar gesellschaftlich, manchmal sogar weltpolitisch wie jetzt, heutzutage, wo es wirklich drunter und drüber geht, wo es hoch und runter geht, wo wir drohen, die Orientierung zu verlieren, wo wir uns bedroht fühlen, wo uns diese Situationen Angst einjagen, manchmal sogar Panik, wo sie uns vielleicht innerlich in Gefahr bringen, wo sie uns umhauen. Ich möchte euch den Sonntag nicht verderben, aber genauso möchte ich, dass wir jetzt heute Morgen hier lernen, wie wir im Alltag mit solchen Situationen fertig werden. Manchmal kommen sie unerwartet, brechen einfach auf uns herein. Manchmal dauern sie so lange, dass man denkt, wie lange noch. Manchmal fragt man sich, woher kommt das jetzt? Habe ich einen Fehler gemacht oder werde ich jetzt irgendwie angegriffen vom Feind? Den Wind des Geistes wünschen wir uns, ja. Und das sollen wir auch, aber einen Sturm in dieser Art oder einen Lebenssturm, ja, den möchten wir lieber ausweichen, wenn es geht, oder davon verschont bleiben. Tröstlich ist es nur zu sehen, dass auch die Menschen der Bibel solche Stürme erlebt haben. Solche wie hier in unserer Geschichte oder in unserer Begebenheit, aber erst recht auch Stürme, die die Seele betreffen, die eben das Umfeld betreffen. Wenn man da nur an Josef zum Beispiel denkt oder an David oder an Daniel oder Hiob oder auch Petrus oder an Apostel Paulus. Ich habe mir die Frage gestellt, gibt es überhaupt einen Menschen in der Bibel, der nicht einen Sturm erlebt hat in irgendeiner Weise? Und wenn uns vielleicht davon nicht berichtet wird, so hat er es trotzdem erlebt. Weil ich nicht denke, dass es einen Menschen hier auf dieser Erde gegeben hat, der keinen Sturm erlebt hat. Jesus Christus erst recht. Jesus Christus hat in seinem Leiden und Sterben den größtmöglichen Sturm erlebt. Er hat sogar den Fluch Gottes getragen. Er hat sogar den Zorn Gottes verspürt und vor dem hat ihm gegraut. Und das hat er alles getan, um unseretwillen. Von Paulus noch einmal auf ihn zurückzukommen, lesen wir in 2. Korinther 1, Vers 8. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Trübsal, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über Vermögen, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, das schreibt Paulus. Dass ein Apostel Paulus in Situationen hineinkommt, wo er am Leben verzweifelt, meine Güte. Trübsal, übermäßig schwer zu tragende Situationen, über Vermögen, wagt er hier zu sagen, ja, solche Dinge passieren. Wir haben also hier in dieser Begebenheit gelesen, es war Abend am See Genezareth. Jesus hatte aus dem Boot zu vielen Menschen gesprochen. Es war eine große Volksmenge da und sie hat so gedrängt, dass es Jesus schwer war, überhaupt noch am Ufer zu stehen. Und so stieg er in ein Boot, um ein bisschen abseits von der Menge dann umso deutlicher zu ihnen sprechen zu können. Als er dann mit seiner Rede zu Ende war, schlägt er seinen Jüngern vor, lasst uns ans jenseitige Ufer fahren. Der See Genezareth war an der Breite oder ist an der breitesten Stelle etwa 12 Kilometer breit. Und Jesus hat es für richtig gefunden, dass sie sich nun jetzt am Abend aufmachen sollten und ans andere Ufer fahren. Die Jünger willigen ein, sie gehorchen, das ist immer gut. Und Jesus war schon im Boot, sie steigen ein und fahren los. Interessant, dass Jesus ihnen keine Erklärung gibt, warum das jetzt sein muss, spät am Abend. Er fühlt sich nicht verpflichtet, ihnen zu sagen, dass ein großer Sturm im Anmarsch ist. Und ich bin überzeugt, dass er das wusste. Er sagt ihnen auch nicht, macht euch keine Sorgen, wir werden trockenen Fußes drüben ankommen. Jesus fühlt sich also nicht verpflichtet, uns über alles zu informieren, alles vorherzusagen, was auf unser Leben kommt. Und ich denke, das ist auch gut so. Er fühlt sich auch nicht verpflichtet, uns sogar vor Stürmen zu bewahren. Aber er sagt, lasst uns hinüberfahren. Ein sehr interessanter, leicht zu überlesender Satz. Lasst uns hinüberfahren. Bedeutet, ich fahre mit, bedeutet, wir werden drüben ankommen. Ein ganz wichtiger Vers. Er hat sich verpflichtet, bei uns zu sein. Auch wenn er sich nicht verpflichtet hat, uns vorherzusagen, was alles kommen wird in unserem Leben, aber er hat sich verpflichtet, bei uns zu sein. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Und genauso hat er sich auch verpflichtet, dass wir drüben ankommen. Jesus Christus macht grundsätzlich keine Fehler. Das müssen wir zunächst einmal wissen. Er hat gute Gedanken mit uns. Er hat auf jeden Fall alles unter Kontrolle. Er hat auf jeden Fall die Autorität über jeglichen Sturm, über jegliche Macht, über jegliche Gefahr, über jegliche Bedrohung. Jesus Christus ist Herr. Ich denke, im Blick auf unser Leben können wir das so sehen, dass wir bei unserer Bekehrung Jesus in unser Lebensboot eingeladen haben. In der Hoffnung und mit der Überzeugung, dass er gut ist, dass er treu ist, dass er uns die Schuld und Sünde unseres Lebens vergeben hat, dass er das, was er uns versprochen hat, dass er uns eine Ewigkeit im Himmel bereithält, dass er das halten wird. Und dass wir also am anderen Ufer ankommen werden. Und ich finde diesen Vergleich so großartig und wünsche es uns, dass wir ihn uns neu einprägen, gerade in einer stürmischen Zeit wie dieser, in der wir leben. Vielleicht innerlich, äußerlich sowieso, weltpolitisch sowieso. Jesus hat gesagt, ich bleibe bei euch und wir werden am anderen Ufer ankommen. Mit ihm im Boot werden wir garantiert am anderen Ufer ankommen, weil er gut ist, weil er treu ist. Aber wir sehen es hier in dieser Begebenheit, selbst wenn Jesus leibhaftig bei uns wäre, was er heute nicht ist, durch seinen Geist ist er da, er ist trotzdem bei uns. Aber im Vergleich zu den Jüngern, die ihn anfassen konnten, haben wir, sagen wir mal, einen Nachteil. Ich weiß zwar nicht, ob das wirklich ein Nachteil ist, aber sei es drum. Auch wenn Jesus leibhaftig mitfährt, läuft nicht alles rund. Gibt es Stürme. Und auch das sollten wir aus dieser Begebenheit lernen. Es erhob sich ein großer Sturm. Der See Genezareth liegt etwa 210 Meter unter dem Meeresspiegel. Und das ist eine ganz besondere Situation, auch wenn der See nicht riesig ist, entwickeln sich da sehr gefährliche Winde. Es sind da die sogenannten Fallwinde, weil der See Genezareth von Bergen umgeben ist, die steile Wände haben. Dazu sind die Ufer des Sees auch sehr steil, so dass die Wellen keinen Auslauf haben. Und weil das so ist, entwickeln sich hohe Wellen. Kann es also sehr gefährlich werden. Die Jünger aber waren erfahrene Fischer. Die haben täglich auf diesem See ihre Arbeit getan, hatten täglich mit den Widrigkeiten des Fischfangs zu tun. Und in diesem Fall, merken wir, kriegen sie, die erfahrenen Fischer, Todesangst. Also muss es ganz heftig gewesen sein. Was werden sie wohl gedacht haben? Was denkt man in so einer Situation? Gut, ich gehe mal davon aus, dass kaum jemand von uns so einen Sturm erlebt hat. Aber wenn es halt in unserem Leben stürmt, was denkt man in so einer Situation? Die Jünger werden wohl gedacht haben, hier ist irgendetwas gründlich schiefgelaufen. Das kann doch nicht sein. Jesus ist hier bei uns und wir kommen in Todesnot. Sie werden gedacht haben, so, das ist jetzt unsere letzte Stunde. Wir können uns auf die Ewigkeit vorbereiten. Oder ob sie überhaupt Zeit hatten, darüber nachzudenken. Denn das Boot begann sich mit Wasser zu füllen. Es wurde minütlich brenzliger. Sie wussten nicht mehr, was sie tun sollen. Nun hat Jesus einen Fehler gemacht, als er ihnen sagte, lasst uns ans andere Ufer hinüberfahren. Hat er sich verkalkuliert? Hat er vergessen, die Wetter-App zu prüfen, ob da alles in Ordnung ist, wettermäßig? Nein, er hatte keine Wetter-App. Er hat sie auch nicht gebraucht. Aber die Jünger haben auch keinen Fehler gemacht, interessanterweise. Sie haben getan, was Jesus ihnen gesagt hat. Der Sturm war also keine Strafe für sie, weil sie eventuell etwas Falsches getan hätten. Sie waren gehorsam, sie waren im Plan Gottes, sie waren im Willen Gottes, sie waren mit Jesus zusammen. Alles war soweit in Ordnung. Und trotzdem gab es einen riesigen Sturm. Wir erinnern uns vielleicht an Jona im Alten Testament. Auch er musste einen Sturm erleben. Aber bei Jona war es was ganz anderes. Jona war auf der Flucht vor Gott. Jona war ungehorsam. Jona war unterwegs in die entgegengesetzte Richtung, in die Gott ihn geschickt hatte. Jona war schuld am Sturm. Die meisten von uns kennen die Geschichte Jonas oder die Begebenheit Jonas. Und so stellt sich für uns die Frage, angesichts dieser beiden Stürme, angesichts der unterschiedlichen Ausgangssituationen, sind wir Jünger oder sind wir Jona? Beides fängt mit J an. Die Jünger hier waren im Willen Gottes. Sie waren gehorsam. Sie waren mit Jesus. Sie haben getan, was Jesus gesagt hatte. Jona war nicht im Willen Gottes. Jona war ungehorsam und beide erleben einen Sturm. Und trotzdem ist der Unterschied riesig. Ihr könnt ja gern das Buch Jona zu Hause lesen. Ist übrigens sehr lustig auch. Mir kommt es jedes Mal zu lachen, wenn ich das Buch lese. Ihr wisst ja vielleicht, es gibt so eine Theorie, die nicht stimmt, dass wenn du ein bekehrter Christ bist und richtig glaubst, dann bist du immer gesund, dann bist du reich, dann geht es dir gut, dann bist du glücklich und hast keine Probleme. Und wenn das nicht so ist, dann glaubst du eben nicht genug. Dann stimmt irgendetwas nicht mit dir. Das ist blanker Unsinn, liebe Leute, und hat mit der Bibel nichts zu tun. Somit lasst uns nicht auf so einen Schwachsinn reinfallen. Das ist alles nicht das, was die Bibel sagt. Angesichts so vieler Beispiele von Menschen, die mit Gott gelebt haben und trotzdem die eine oder andere Herausforderung zu überwinden hatten oder zu meistern hatten. Und trotzdem ist die Frage auch an uns, wenn wir in einen sogenannten Lebenssturm hineingeraten. Die erste Frage ist natürlich, ist Jesus in deinem Lebensboot? Wenn nicht, dann erwartet dich wirklich ein Sturm, aus dem du nicht rauskommen wirst. Ich möchte niemanden bedrohen, aber ich möchte das sagen, was die Bibel sagt. Niemand wird dich aus dem Sturm rausholen können, der auf dich wartet, wenn Jesus nicht in deinem Boot ist. Weil die Bibel uns sehr, sehr deutlich sagt, dass der Zorn Gottes sich über alle Gottlosigkeit ergießen wird. Also Frage, ist Jesus überhaupt in meinem Lebensboot? Aber bin ich auf Gottes Wort hin unterwegs? Lebe ich mit Gottes Wort? Lebe ich mit Gott selber? Bin ich im Willen Gottes? Wir sollten uns schon immer wieder prüfen. Gerade wenn auch Stürme kommen, obwohl nicht jeder Sturm oder die wenigsten vielleicht ein Zeichen dafür sind, dass Gott uns jetzt für irgendeine Sünde bestraft. Wie gesagt, all diese Fragen konnten hier mit einem klaren Ja beantwortet werden. Und dazu war noch die Verheißung, ich sag's noch einmal, weil es so schön ist, Jesus hat es ihnen versprochen, sie werden drüben ankommen. Also Stürme sind keine Zeichen dafür, dass Gott uns verlassen hätte, dass er die Kontrolle verloren hätte, dass er uns aus dem Blick verloren hätte, keinesfalls. Christsein hat mit Schwierigkeiten zu tun. Christsein ist keine sturmfreie Zone. Das sagt die Bibel deutlich. Denn wir leben zunächst einmal in einer gefallenen Welt, auch wenn wir Christen sind. Auch wenn wir mit Gott unterwegs sind, leben wir in einer gefallenen Welt. Und in dieser Welt gibt es eben die eine oder andere Herausforderung. Und auch wenn wir Christen sind, ist das nicht ein Programm zur Vermeidung von Schwierigkeiten. Ist das nicht ein Programm zur Vermeidung von Stürmen? Das wollte, denke ich, Jesus seinen Jüngern bei dieser Gelegenheit beibringen, zumal auf sie noch viel größere Stürme warten sollten. Wir wissen nur zu gut, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Aber ein Wahnsinnssturm kam ja auf Petrus zu, als er Jesus verleugnet hat. Ein Wahnsinnssturm kam auf Judas zu, als er Jesus verraten hat. Und da in der Apostelgeschichte, als sie verfolgt wurden, als sie im Gefängnis gelandet waren, als sie bedroht wurden in unterschiedlicher Weise, waren das Stürme und Jesus wollte ihnen beibringen, ja, Stürme, Krisen, Schwierigkeiten gehören zum Leben zum einen und damit müssen wir rechnen, zum anderen gehören sie aber auch zu Gottes Schulungsprogramm für unser Leben und wir müssen halt wissen, wir sind noch nicht im Himmel. Wichtig ist, dass wir die Hoffnung des Himmels in uns tragen, dass wir diese lebendige Hoffnung, dass wir einmal an einem Ort sein werden, wo es kein Leid, keine Not, kein Geschrei, keine Krankheit und keinen Tod mehr geben wird. Aber noch sind wir auf dieser Erde. Und darum wird es Stürme geben in ganz, ganz unterschiedlicher Weise. Aber letztlich kommt es ja auch gar nicht darauf an, ob ich Stürme im Leben habe oder nicht, sondern wer mit mir ist, wer bei mir ist, wem ich vertraue, auf wen ich mich verlasse, ob Jesus Christus wirklich der Herr meines Lebens ist. Denn zum Beispiel sagt es auch Jakobus in seinem Brief in Kapitel 1, in Versen 2 und 3, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld wirkt. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Anfechtungen sind nämlich nicht nur Versuchungen zur Sünde. Anfechtungen sind eben auch Schwierigkeiten, eben auch Stürme, Anfeindungen des Bösen oder Anfeindungen von Menschen oder was auch immer. Wir wissen ja, Stürme können sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber wenn wir in unser Leben hineinschauen und wenn wir ehrlich sind und wenn wir gründlich sind, dann müssen wir sagen, dass gerade die Stürme uns stärken und festigen. Gerade die Stürme geben uns Erfahrungen, die wir sonst nie gehabt hätten. Ich könnte jetzt aus meinem Leben Verschiedenes erzählen, aber ich habe nicht die Zeit dazu. Aber im Blick auf mein Leben muss ich sagen, dass ich die wichtigsten Lektionen meines Lebens in den Stürmen gelernt habe. Und dass diese Stürme, wie Jakobus es sagt, zur Bewährung meines Glaubens beigetragen haben und Geduld bewirkt haben. Vertrauen in Geduld, Geduld im Vertrauen, wie auch immer man das sagen will. Aber meine Brüder und Schwestern, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Das sagt Jakobus, der Halbbruder von Jesus, der ursprünglich gesagt hatte, Jesus hat sie nicht alle und nachher sich zu Jesus bekehrt hat, Jesus seinen Herrn nennt und einen großartigen Brief geschrieben hat. Einen Brief richtig aus der Praxis heraus. Und er Gemeindeleiter in Jerusalem wurde. Wie großartig ist es doch, diesen Mann in der Bibel zu studieren. Vielleicht machen wir es auch hier mal in einer Predigt. Unser Glaube wird in der Schwierigkeit, im Sturm geprüft, geläutert, aber auch gestärkt. Es ist sozusagen das Praktikum. Es sind eben die Bewährungsproben. Und die meisten von uns haben ja eine Berufsausbildung, gehe ich mal davon aus, und wissen, dass einen richtigen Beruf kann man nur lernen, indem die Ausbildung mit Praktika verbunden ist. Ohne Praktikum werde ich niemals einen Beruf richtig lernen können. Warum sollte es im Glauben anders sein? Wir müssen Lektionen lernen. Wir müssen durch Prüfungen durchgehen. Wir müssen Offenbarungen der Hilfe und der Herrlichkeit und der Größe und der Macht Gottes bekommen. Wo sollten wir sie sonst bekommen als in Stürmen, wie eben auch hier? Aber jetzt kommt noch erschwerend hinzu in Vers 38, Jesus schlief hinten im Boot. Ein sehr menschliches Bild von Jesus in diesem Fall, von ihm als Sohn Gottes. Ich würde mal sagen, hier schläft der Mensch Jesus, weil er müde und erschöpft ist. Er verbirgt sein Menschsein nicht. Er versucht nicht, die Augen offen zu halten und zu tun, als sei er eben über alles Menschliche erhaben. Nein, er ist müde und schläft. Aber ich bin überzeugt, dass er als Sohn Gottes zugleich innerlich wach war. Dass er als Sohn Gottes wusste, was abgeht. Dass er als Sohn Gottes immer noch in Kontrolle war. Aber die erfahrenen Fischer geraten, wie gesagt, in panische Angst. Nicht genug, dass Jesus ihnen einen solchen Sturm zumutete, jetzt schläft er auch noch. Was nützt es mir, dass Jesus bei mir ist, wenn er schläft? Das haben sich wohl die Jünger wahrscheinlich gedacht. Wie sollten sie das verstehen? Sie waren enttäuscht, sie waren verunsichert, verzweifelt sowieso. War Jesus wirklich teilnahmslos? War er verständnislos? Hat er sie jetzt aufgegeben? Vers 38, kümmert es dich nicht? Ich komme gleich nochmal drauf. Was lernen wir daraus? Wir alle haben schon Situationen erlebt, wo wir gedacht haben, wo ist Gott jetzt? Wo es wirklich den Anschein gemacht hat, als ob Gott schlafen würde oder als ob er gar nicht da ist. Wir haben von seiner Gegenwart nichts gespürt. Wir haben wirklich gemeint, er sei weit weg. Aber auch wenn unsere Gefühle das vielleicht hergeben, sollten wir an Gottes Gegenwart und an seine Treue und an seine Liebe und an der Tatsache, dass er in Kontrolle ist, nicht zweifeln. Er sieht alles, er weiß alles, er ist in Kontrolle. Psalm 121, Vers 3 sagt, der dich behütet, schläft nicht. Und Jesus hat hier zwar als Mensch geschlafen, sage ich noch einmal, und trotzdem hat er die Jünger behütet. Aber ja, Stürme sind manchmal so, als würden sie sprechen. Du bist verloren, jetzt ist mit dir alles aus, da gibt's keinen Ausweg mehr, da gibt's keine Hoffnung mehr. Warum sage ich das? Weil Jesus dann zum Sturm sagt, schweig, verstumme. Wir wissen ja alle, wie es ist, wenn solche schwierige Situationen auf uns zukommen, wo wir dann wirklich den Eindruck haben, als ob diese Situationen zu uns sprechen würden. Und das kommt ja noch erschwerend hinzu. Und wir innerlich alle möglichen Stimmen hören und vielleicht gerade die nicht, die die wesentliche ist. Und diese Stimmen müssen zunächst einmal verstummen im Namen Jesus. Schweig, verstumme, werde still. Zunächst einmal muss Jesus nur ein Wort sprechen, nur einen Satz sprechen und Naturgewalten kommen zur Ruhe. Ich habe da überhaupt keinen Zweifel dran. Der Himmel und Erde geschaffen hat, kann auch zum Sturm sagen, verstumme, kann zu einem Feigenbaum sagen, verdorre und vieles andere mehr. Kann Brot vermehren, Tote auferwecken und es wäre auch ein Wunder, wenn das nicht so wäre. Gut, wir müssen es vielleicht auch aus eigener Erfahrung sagen, Jesus stillt entweder den äußeren Sturm, dass die Situation sich vielleicht auch ganz schnell ändert, ganz schnell kommt Ruhe hinein, ganz schnell wird die Sache gelöst, ganz schnell wird die Sache entspannt, das wünschen wir uns natürlich. Aber genauso erkennen wir bei den Menschen der Bibel, dass Gott manchmal unseren inneren Sturm stillt, auch wenn der äußere noch tobt. Ein Beispiel dafür ist die Apostel im Gefängnis. Petrus kann im Gefängnis schlafen. Also wer könnte das von uns? Ich auf jeden Fall nicht. Ich habe sowieso einen recht schwachen Schlaf. Im Gefängnis schlafen, angekettet. Diese schweren, eisernen, kalten Ketten an Händen und dann schlafen. Jesus hat seinen inneren Sturm gestillt. Auch das tut Jesus manchmal. Und vielleicht ist das manchmal sogar wesentlicher, als wenn der Äußere gestillt wird. Hier in diesem Fall stillt er den Äußeren und die Lektion war nun vorbei. Jesus weiß, wann es genug ist. Jesus weiß, wie viel wir ertragen können. Jesus weiß, wann die Prüfung das ausgelöst hat oder erbracht hat, was sie sollte. Die Situation ist entspannt. Und ich will zum Schluss auf vier Fragen zu sprechen kommen, die in diesem Text enthalten sind. Zwei Fragen haben die Jünger und zwei Fragen hat Jesus. Und diese vier Fragen haben uns auch wesentliche Dinge zu sagen. Erstens einmal diese Frage der Jünger, die ich vorhin erwähnt habe. Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Zeigt zunächst einmal, wie verzweifelt die Jünger waren. Es ist also ein massiver Vorwurf an Jesus. Nach dem Motto, sind wir dir wirklich egal? Ist es egal, ob wir jetzt sterben oder nicht? So viel bedeuten wir dir, Jesus. Klingt eben so ähnlich, wie heutzutage oder schon zu allen Zeiten sich Gott den Vorwurf der Menschen anhören musste. Wo war Gott im Holocaust? Wo war Gott bei dem Erdbeben? Wo war Gott, mein Liebster gestorben ist? Oder wie auch immer. Wo war Gott? Es ist also nicht nur ein normaler Schrei um Hilfe, dieses kümmert es dich nicht. Sondern es ist wirklich dieser Vorwurf, dieser Zweifel an Jesus, dieser Zweifel an seiner Liebe, Wir beginnen in solchen Situationen sehr schnell am Charakter Gottes zu zweifeln. An seiner Treue, an seiner Liebe, an seinen Motiven. Und das will der Teufel erreichen. Genauso wie beim Sündenfall, wo der Feind dem ersten Menschenpaar eingeflößt hat, sollte Gott gesagt haben, also Gott meint es nicht gut mit euch. Wenn er euch etwas verbietet, ist das ein Zeichen, dass Gott es mit euch böse meint. Gott ist nicht so gut, wie ihr es denkt. Genau das ist die Taktik des Feindes. Dann hat sich nichts geändert. Gott meint es mit euch nicht gut. Er führt euch hinters Licht. Nein, nein, das stimmt nicht. Gott ist und bleibt derselbe. Und er ist in Kontrolle. Und ich sage es noch einmal, er verliert uns nicht aus dem Blick. Er liebt uns unaussprechlich. Ja, auch dich. Aber wenn ich nicht alles verstehe, was Gott zulässt, ist es eben ein Zeichen dafür, dass Gott viel größer ist, viel weiser ist, viel mächtiger ist, viel übersichtsfähiger ist. Gott ist eben Gott. Zweitens die Frage von Jesus, was seid ihr so furchtsam? Das heißt, warum lasst ihr euch von der Furcht bestimmen? Warum nimmt die Furcht, die Angst Oberhand in eurem Leben? Wer bestimmt überhaupt euer Leben? Unter wessen Kontrolle lebt ihr? Die Angst hat die Kontrolle über euer Leben übernommen, will Jesus hier sagen. Und so ist die Frage an uns, siehst du nur die Situation als solche oder behältst du den Weitblick? Den Weitblick auf Gott hin, den Weitblick auf seine Macht, den Weitblick, dass er die Kontrolle hat und siehst nicht nur den Sturm. Wie es auch bei Petrus war, als er Jesus auf dem Wasser, übrigens ein anderer Sturm damals, als Petrus Jesus auf dem Wasser entgegenging, da steht geschrieben, als er die Wellen sah, begann er zu sinken. Nun, Furcht hat jeder einmal. Wir müssen das zugeben, aber wir sollen uns nicht von ihr bestimmen lassen. Und da beginnt dann unser geistlicher Kampf. Wie viel Macht bekommt die Angst in meinem Leben? Wie viel Macht bekommt die Furcht? Bestimmt sie mein Handeln? Bestimmt sie mein Denken? Bestimmt sie meine Gefühle? Oder ist es nur eine Anfechtung, die ich mit Gottes Hilfe und im Glauben an ihn unter Kontrolle bekommen kann? Wir dürfen diese Angst zu Jesus bringen, im Glauben, dass er uns seinen Frieden schenkt. Meinen Frieden gebe ich euch, hat Jesus mal zu den Jüngern gesagt. Drittens fragt Jesus die dritte Frage, wie habt ihr keinen Glauben? Also zunächst einmal, was seid ihr so furchtsam, wie habt ihr keinen Glauben? Diese Fragen hängen miteinander zusammen. Ihr habt vielleicht Glauben, aber er kommt jetzt nicht zum Einsatz. Er kommt nicht im gegebenen Fall, in der gegebenen Situation zum Einsatz. Und echter Glaube ist der, der dann zum Einsatz kommt, wenn er kommen muss, wenn wir davon profitieren. Sonst ist das theoretischer Glaube. Wieso habt ihr keinen Glauben? Fragt Jesus. Der Glaube war nicht der bestimmende Faktor, obwohl es in der Bibel immer wieder heißt, zumindest viermal, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Glaube ist das wirksamste Mittel im Sturm, will Jesus hier sagen. Mit anderen Worten, wenn ihr jetzt Glauben hättet, würdet ihr diesem Sturm innerlich standhalten. Wärt ihr getrost? Und so stellt sich für uns die Frage, woran sollen wir in den Stürmen glauben? Ganz wichtig, wir dürfen und sollen daran glauben, dass wir einen Herrn haben, der jedem Sturm gewachsen ist, der mächtiger ist als jeder Sturm, der bei uns ist, erst recht im Sturm. Ich denke da an dieses Gedicht »Spuren im Sand«. Die meisten von uns kennen dieses Gedicht, wo diese beiden Spuren da im Sand zu sehen waren und in der schwierigen Lebenssituation war eben nur noch eine Spur. Und da ist dann der Mensch unsicher, warum das so ist und fragt Gott, gerade in der schwierigsten Situation hast du mich allein gelassen? Nein, das ist meine Spur. Gerade im Sturm ist Jesus bei uns. Glauben, dass er treu ist, dass er keine Fehler macht. Glauben, dass er Stürme zulässt, weil er weiß, dass sie gut für uns sind, so sehr wir das nicht verstehen, und dass er sie kontrolliert. Glauben daran, dass er uns hört, dass er uns versteht. Wenn er Mensch war, Jesus Christus, und wenn er durch den größtmöglichen Sturm gegangen ist, dann versteht er dich, wenn du in den Stürmen des Lebens weinst oder stöhnst oder ächzt oder verzweifelt bist. Wie habt ihr keinen Glauben? Der Glaube würde euch jetzt helfen, will Jesus sagen. Und dann die zweite Frage der Jünger. Ich habe gesagt, zwei Fragen hat Jesus, zwei Fragen haben die Jünger. Die erste Frage von ihnen war, kümmert es dich nicht? Und jetzt, als der Sturm vorbei war, fragen Sie, wer ist denn dieser, dass auch Wind und der See ihm gehorsam sind? Sie bleiben baff. Wer ist denn dieser? Möge Gott Gnade schenken, dass wir aus dem Vorwurf, den wir manchmal Gott gegenüber haben, letztlich zur Anbetung kommen. Dass vielleicht die Anbetung uns vor dem Vorwurf sogar bewahrt. Dass wir, gerade weil wir die Bibel haben, gerade weil wir solche Situationen eben jetzt heute Morgen betrachten, dürfen wir ja schon im Voraus wissen, wer dieser ist. So dass wir gar nicht in die Situation kommen, Jesus Vorwürfe zu machen. Kümmert es dich nicht. Er kümmert sich. Es kümmert ihn, wie es uns geht. Aber er ist der, dem Wind und See gehorsam sind. Sie gerieten in große Ehrfurcht diesmal. Hier im Text steht, sie gerieten in große Furcht, aber es war Ehrfurcht. Es war die andere Art Furcht. Ehrfurcht ist immer gut. Ehrfurcht Gott gegenüber tut uns immer gut. Und möge die Ehrfurcht Gott gegenüber uns vor der anderen Furcht bewahren. Wer ist denn dieser? Wir stellen also fest, für Jesus sind Wind und Wellen kein Problem. Die gehorchen ihm. Für Jesus sind Dämonen kein Problem. Die gehorchen ihm. Für Jesus ist der Tod kein Problem. Er gehorcht ihm. Bleibt noch die Frage, wer ist ein Problem für Jesus? Wir Menschen, du und ich. Uns zwingt er nicht. Er erwartet freiwilligen Gehorsam. Er hat uns zu Persönlichkeiten geschaffen. Gott gleich oder zu seinem Bilde. Er möchte freiwilligen Gehorsam. Er gebietet uns nicht in dem Sinn, dass er uns zu etwas zwingt. Er sagt, wenn du mir vertraust, wenn du mir gehorsam bist, wird es für dich gut sein. Aber das musst du freiwillig tun. Ich lasse dir den freien Willen. Aber er sagt uns, und damit schließe ich Jeremia 29, Vers 11, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Auch wenn uns manchmal die Stürme als Unheil vorkommen. Aber ich denke, dass viele von uns schon erlebt haben, wie Gott aus den größten Nöten retten kann, wie Gott in den schwierigsten Situationen helfen kann, wie er Auswege hat, wie er Frieden schenkt, wie er Weisheit schenkt, mit der Situation umzugehen, wie er uns Menschen an die Seite schickt, die uns helfen, den Sturm zu meistern, wie auch immer. Gott hat Mittel und Wege. Er wartet aber auf unseren Glauben, auf unseren Gehorsam, auf unsere Hingabe, darauf, dass wir wissen, Gott, du bist treu. Und wenn wir manchmal auch gar nicht mehr beten können, sondern nur noch Jesus rufen können, wenn wir nur noch sagen können, Jesus, du bist trotzdem gut, reicht ihm das. Und er wird uns durchbringen. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, einschließlich mir, dass wir es lernen, in guten Zeiten Glauben anzusammeln, unsere Beziehung zu Jesus, zu Gott festzumachen, so dass wir dann in Stürmen standhalten können. Zugegeben, die Jünger kannten Jesus noch nicht genug. Das waren eben Schulungsmaßnahmen, damit sie nachher in der Apostelgeschichte wissen, was sie zu tun haben. Sie waren mitten in der Ausbildung. Und so geht's auch uns. Wir sind auch mitten in der Ausbildung. Aber gut ist's, wenn wir unserem Ausbilder vertrauen. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen.